Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Sechs der acht Achtelfinalis sind schon gespielt. Herzlich willkommen bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier, und auch an alle Nachspielzeit-Podcast-Hörer herzlich willkommen. Unsere Gäste heute sind der stellvertretende Chefredakteur des Kurier, Richard Grasel, und neu im Team als Experte Kurt Gager. Und Frankie Schinkels, der Ex-Nationalteamspieler, hätte auch kommen sollen, konnte leider nicht, hat abgesagt, kann man nichts machen. Der hätte uns vielleicht viel über die Holländer erzählen können.
Ich glaube, dass er deswegen nicht gekommen ist, wenn sie ausgeschieden sind.
Glaubst du, ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Für den sind schon beide Mannschaften ausgeschieden, weil der hat ja auch für Österreich gespielt im Nationalteam. Das ist Österreich ausgeschieden, Niederlande ausgeschieden, hat er sich gedacht, da kann ich nichts dazu sagen. Da bleibe ich lieber gleich in St. Pölten.
Da sind die Rede verschlagen.
Ja, euch verschlägt hoffentlich nicht die Rede. Ihr müsst dafür
umso mehr reden.
Wir
können es
intensiver sprechen. Und ihr könnt natürlich auch zugreifen. Es gibt frisches Gepäck, Wasser, Kaffee. Ihr seid versorgt.
Dankeschön.
Ja, das ist ja das Gemütliche bei einem Stammtisch. Man kann sich da gemütlich... Ich beginne mal bei dir. Du bist jetzt als Gast hier gewesen bei der Nachspielzeit. Hast du gedacht, da gefällt es mir so gut. Da komme ich dann täglich und werde Experte. Uns freut das natürlich, denn du bist heute Experte, und dann ab 2. Juli löst du Muhammed Akgündüz ab, der geht dann auf Urlaub.
Ja, der geht dann wahrscheinlich in einen wohlverdienten Urlaub.
Ja, absolut.
Und ja, so wie du richtig gesagt hast, ich war als Gast da und war gute Stimmung bei dir. Und nachdem du mich gefragt hast, hatte ich ja nur eine Option,
ja
zu
genau.
sagen.
Ich glaube, er hat sehr viele gescheite Sachen gesagt.
Ja, wir haben einen Casting
gemacht quasi. Ja. Gescheite Sachen sagt, wird man zum Experten.
Genau, wir haben gemacht, Ulis Next Top-Experte.
Genau. Da müssen wir die Tipps ausgraben noch von ihm von damals.
Ah, mit den Tipps hat kaum wer was erraten. Ich glaube, sehr Schwalk und Viktor Gerner und sonst hat niemand wirklich das Ergebnis erraten. Ja. Und nach gestern sowieso nicht. Darüber reden wir dann im zweiten Teil. Du bist außerdem ein Schau-TV-Pionier. Du hast bei Schau-TV ganz am Anfang mit Dani Linzer, glaube ich, eine Sendung gehabt.
Genau, wir waren mit der heißesten Liga unterwegs. Da ging es grundsätzlich um die Regionalliga Ost. Und das war so quasi, glaube ich, das Pilotprojekt bei dem Sender. Und soweit ich mich zurückerinnern kann, ist das eigentlich sehr gut angekommen. Es war damals im Sender bei Schau-TV sehr gute Resonanzen. Und ja, wurde auch damals schon mit einem gewissen Aufwand betrieben vom Sender, muss man auch sagen. Und ja, und du setzt das jetzt würdevoll fort.
Dankeschön. Ihr habt aber Spielberichte gemacht auch, ne? Also ihr habt gedreht auf den Regionalliga-Ostplätzen.
Und genau, wir waren immer am Wochenende unterwegs, haben die vier Topspiele rausgesucht. Über die gab es dann auch Bildberichte. Mhm. Und den Rest der Spiele haben wir im Studio besprochen. Also es war schon sehr informativ. Und wenn sich für die Regionalliga wer interessiert hat, dann konnte er ja sicherlich einige Neuigkeiten erfahren.
Ja, davon bin ich überzeugt. Bei uns kann man viele Neuigkeiten über die Euro erfahren. Österreich ist ja im Achtelfinale leider ausgeschieden, aber wir sind trotzdem stolz. Wir haben die Italiener ärgern können. Wäre es noch ein bisschen weitergegangen, hätten wir vielleicht auch dann die Belgier geärgert? Was glaubt ihr?
Naja, ich glaube, man sieht bei dieser Euro, dass da jeder gegen jeden gewinnen kann. Erst gestern der Überraschungssieg der Schweizer gegen die Franzosen, der Sensationssieg, würde ich sagen, der Tschechen gegen die Holländer und auch wir gegen die Italiener. Da hat in Wirklichkeit vielleicht so viel gefehlt, wenn der Arnautovic nicht im Abseits steht, sondern einen Schritt weiter hinten steht, was er oft tut, dann machen wir das Tor und dann glaube ich, dass wir auch aufsteigen hätten können und genauso jetzt gegen die Belgier natürlich auch funktionieren können, wobei die Belgier natürlich aufgrund ihrer Spieler haushoher Favorit gewesen wären. Aber ärgern, glaube ich, hätten wir es können und vielleicht auch gewinnen.
Ja, schade, dass es nicht so gut funktioniert hat, wie wir dann gedacht hatten und wir nicht auch vielleicht in ein Elfmeterschießen gekommen. Was hat euch an Österreich beeindruckt diesmal bei der Euro? Wir waren ja schon oft, im Vorfeld war da viel Euphorie, 2016, ganz große Euphorie sogar. Da hat man ja nur noch gewartet.
Was mich beeindruckt hat, war die Aggressivität der Mannschaft gegen Italien. Also ich habe noch nie ein österreichisches Spiel, oder schon lange nicht mehr, sozusagen ab 1978 war die erste Weltmeisterschaft, an die ich mich erinnern kann, dass die im Zweikampfverhalten und auch in der Aggressivität von der Verteidigung heraus und im Mittelfeld wirklich sozusagen immer nah am Gegner waren, immer den Gegner gestört haben, immer lästig gewesen sind. Und so haben wir die Italiener, die ja wirklich stark sind, glaube ich, ärgern können. Ja? dass dann vorne ein paar Glückssache ist, ob da eine reingeht oder nicht, oder ob es abseits ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber was mir gefallen hat, war wirklich diese mentale Stärke, diese Wachheit, die die Mannschaft an den Tag
gelegt hat. Also die waren wirklich fokussiert. Wie hätte man denn die Italiener noch mehr ärgern können?
Naja, das ist jetzt, natürlich darf man mit unserem Auftritt sehr, sehr zufrieden sein, gegen Ukraine und gegen Italien, überhaupt keine Frage. Aber wenn man jetzt zurückblickt, kann man auch vielleicht ein bisschen mit einem traurigen Auge, weil es wäre, oder es hätte schon mehr drinnen sein können. Ich bin nur immer überrascht, dass sehr viele Leute in Österreich noch immer nicht der Meinung sind, die ich schon lange vertrete. Wir haben ja jetzt in einer Phase eine Nationalmannschaft. Ich glaube, seit ewiger Zeiten hatten wir nicht so eine gute Mannschaft. Man braucht ja nur schauen, wo die Jungs alle spielen.
Ja, alle in Deutschland, Anfangsformation, ja. Alle in Deutschland, bis auf Bachmann spielt in der Premier League und Marko Arnautovic, der ist ja noch in China.
Genau, richtig, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Und da darf man von dieser Mannschaft schon etwas erwarten. Aus welchen Gründen auch immer, da bin ich nicht so nah dran, waren aber die Vorbereitungsspiele und die WM-Qualifikationsspiele im Vorfeld zu EM natürlich nicht so grandios gestaltet. Aber die Mannschaft hat Potenzial und die Mannschaft, wir haben auch mit sehr vielen fußballkundigen Leuten im Vorfeld gesprochen, jeder hat ihnen zugetraut, dass sie Italien alles abverlangen. Und das haben sie dann im Endeffekt auch sehr gut gemacht. Und ja, und jetzt mit dem weinenden Auge, die 10 Zentimeter vom Marko Arnautovic Knie,
die Kniescheibe,
das zu weit hinter der letzten Linie war vom Gegner, hat uns wahrscheinlich um den wirklich ganz großen Erfolg gebracht. Aber ich glaube, unsere Ansprüche dürfen in Zukunft viel höher sein, als was sie bis jetzt waren. Weil wir haben in Wahrheit unser Minimalziel erreicht. Das war das Achtelfinale. Das ist beeindruckend geschafft worden, muss man sagen, mit 2 Siegen. Und auch dort haben wir uns im Achtelfinale, wie gesagt, gut verkauft. Aber in Zukunft, und das hat auch der Teamchef schon durchblicken lassen, werden wir unsere Ansprüche natürlich und müssen sie auch mit so einer Mannschaft höher schrauben.
Ich glaube, wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie diese WM-Qualifikation für Katar schaffen. Wie der Kurt richtig sagt, ich glaube, die Mannschaft ist so stark wie nie und es wäre echt schade, wenn die nicht dabei wäre im Winter nächsten Jahres. Das findet ja im Dezember statt, weil es dort so heiß ist. Ich glaube, so ähnlich heiß wie hier bei uns im Studio ungefähr. Aber wenn sich diese Mannschaft jetzt gegen Dänemark 0-4 verloren hat, gegen Schottland nur unentschieden gespielt hat, also nicht so toll gestartet ist, wenn wir da jetzt einen Lauf beginnen könnten und nach Katar fahren, dann traue ich der Mannschaft da bei der Weltmeisterschaft dann auch.
Wobei ich eins dazu sagen muss, Richard, dass wir haben ja mehrere Wege, wo wir es schaffen können, nach Katar zu kommen. Natürlich, die erste, die Hauptqualifikation, dann ist ja noch da mit dem dritten Platz was möglich, mit den Paradespielen. Und dann haben wir auch noch in der Rückhand die Nation League, wo wir die Gruppe gewonnen haben. Also es wäre jetzt schon fast unvorstellbar, dass wir nicht nach Katar gehen. Ne?
Muhammad Akgündüz, dein Kollege, hat in seiner Kolumne im Kurier gefordert, Österreich ist jetzt reif, auch mal eine wirklich große Mannschaft zu schlagen. Da würde sich anbieten am 12. Oktober die Dänen. Also Dänemark wäre das schon eine große Mannschaft oder geht's noch größer dann?
Die haben bis auf diesen einen ganz tragischen Vorfall mit dem Eriksen im ersten Spiel, wo sie dann natürlich völlig perplex waren und das Spiel verloren haben, in Wirklichkeit den erfrischendsten Fußball, finde ich, gespielt bis jetzt bei dieser Europameisterschaft. Also die können was, auch ohne den Eriksen. Schauen wir, ob der zurückkommt wieder ins Nationalteam. Und das ist ganz schwer. Also ich glaube, die Dänen werden wirklich schwierig zu schlagen sein. Aber wie der Kurt gesagt hat, es gibt mehrere Wege. Der zweite Platz reicht. Den sollte man schauen, dass wir erreichen. Und
also die Punkte von den anderen Mannschaften holen. Franco Foda hat den Geist der Mannschaft gelobt. Und was ihn beeindruckt hat, war diese enorme Medienpräsenz bei der Euro. Franco Foda, der war auch so in der Kritik ein bisschen, ähnlich wie bei den Holländern Frank de Boer. Letztendlich macht ein Trainer, wenn er Erfolg hat, alles richtig dann, oder?
Ja, genau so ist es. Ne? Der Trainer, seine einzige Aufgabe ist zu gewinnen. Wie ist, glaube ich, in der heutigen Zeit schon obsolet, sondern 3 Punkte und der Trainer war der Beste. Und der Schönste und der Größte.
Das hat sich schon so, genau. Also wenn der ruhig auf der Linie steht, dann sagt man, na, der ist so, überhaupt keine Emotion. Gewinnt er, ist das wieder okay? Hüpft er herum? Ist das, der ist viel zu emotional?
Ich glaube, er hat schon noch einiges richtig gemacht jetzt. Also er hat diese 11 Spieler, die begonnen haben und die ja fast bis zum Schluss gegen Italien, also bis zur 90. Minute durchgespielt haben, eigentlich wirklich zu einem Superteam geformt. Und er war der erste Teamchef, der sich getraut hat, dem Alaba offensichtlich ins Gesicht zu sagen, du spielst weder im Mittelfeld noch in der zentralen Innenverteidigung, sondern du spielst dort, wo du am besten bist und wo du der Mannschaft am dienlichsten bist. Das hat sich der Marcel Kohler nicht getraut bei der Europameisterschaft in Frankreich. Und das muss man dem Foda lassen, dass er diesen vielleicht schwierigen Schritt, weil der Alaba ist ja schon der Superstar dieser Mannschaft und hat wahrscheinlich auch Netzwerke innerhalb des Teams, dass ihm, und da haben wir drüber gesprochen schon auch in unserer ersten Probesendung hier vor Beginn der Europameisterschaft, dass er sich getraut hat, dem Alaba zu sagen, es geht nicht um dich, lieber David Alaba, sondern es geht um die Mannschaft und da bist du halt am dienlichsten und das hat er sich durchgesetzt.
Ja, und er hat ja auch gute Leute auf dieser Position, also es ist ja nicht so, dass da irgendwie
die Tormannentscheidung, die war ja auch nicht leicht, einen ganz jungen, der fast noch nie gespielt hat im Team, zu nominieren und das war im Nachhinein die richtige Entscheidung.
Absolut, mit dem sind wir zufrieden, oder?
Danke. Also es gibt da zwei Eckpunkte, wie gesagt, die Position von David Alaba zu finden, endgültig. Eben die, wo er bei Bayern München bis zum Schluss diese beiden Positionen ausgefüllt hat. Da ist er einfach eine Klasse für sich. Und das Zweite, und das glaube ich kann man, traue ich mich jetzt mit ruhigem Gewissen sagen, für die Zukunft, glaube ich, haben wir wieder einen sehr starken Nummer 1 im Tor mit Daniel Bachmann, weil der hat wirklich einen sehr überlegenen Eindruck gemacht und einen sehr ruhigen Eindruck. Und wenn er sein Passspiel mit dem Fuß noch ein bisschen verbessert, und das wird er auch, also ein junger Mann, dann glaube ich, haben wir da auf Jahre hinaus eine gute Option, wirklich eine gute Option.
Das hat mir doch bei dem Bachmann gefallen. Ich glaube, am Tag des Spiels gegen Italien hat er in der Früh mit Rebecca gesagt, die Italiener werden ihn kein Tor schießen, weil er so gut in Form. Wann hört man das schon von einem Österreicher? Ja. So ein selbstbewusstes Statement.
Und er hat auch gesagt, hoffentlich kommen wir in einen Elfmeterschießen, weil dann gewinnen
wir. Genau, also das gefällt mir von Grund auf, dass wir uns da nicht verstecken und uns kleiner machen, als wir sind, weil wir sind eine gute Mannschaft und das, wenn du so eine Nummer 1 hast, hinten, der so ein Selbstbewusstsein ausstrahlt und bei den beiden Tore hat er wirklich nichts machen können, der war ja völlig unschuldig, dann glaube ich, stärkt das schon eine Mannschaft auch.
Jetzt geht's natürlich los mit den Transfergerüchten. Marco Arnautovic soll zu Bologna.
Also ich glaube, dem Marco Arnautovic, wenn er seine Nationalmannschaftskarriere weiter fortsetzen will auf hohem Niveau, dann ist es besser, er kommt nach Europa zurück. Weil ich war selber in China 7 Monate Trainer und ich weiß, Marco hat dort sicher, wenn er mit 70% trainiert hat, dann reicht das mit seiner Klasse dort in dieser Liga zu spielen, weil mit seiner Größe, weil da glaubst du ja, der spielt mit seinen Kindern dort, so klein sind die Chinesen. Und ist trotzdem immer einer der besten und der spektakulärsten Spieler. Aber hier natürlich in Europa zurück, das sieht man dann, dann ist die körperliche Verfassung eben nicht so, wie du sie brauchst, um solche Spiele bestreiten zu können. Da kommt noch leider Gottes eine Muskelverletzung dazu im Vorfeld. Und dann ist es eben vielleicht nicht zu 100% dieser Marco Arnautovic, den sich alle wünschen und das, was er auch kann. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, ja. Und für Österreich ist es gut, für die Nationalmannschaft ist es gut, wenn er zurückkommt nach Europa. Offensichtlich dürfte es Italien werden mit Bologna.
Und, das kennt er ja schon, er war ja schon in Italien.
Kennt diese Liga, kennt das Land und auch die Sprache, wie man ja weiß. Und,
wobei ich mir nicht sicher bin, welche Sprache er wirklich beherrscht. Also das ist immer so ein.
Nee, ich glaube, Marco ist ein Typ, der kann zwischen mehreren Sprachen switchen.
Ja. Also auch in einem Satz.
Sprich schneller als ein Computer übersetzen kann. Aber Profiteur wird die österreichische Nationalmannschaft sein. Mhm. Wenn er wieder in Europa ist, definitiv.
Ja. Weil er dann wieder Fitness bekommt.
Fitness ist sicherlich. Muss nur aufpassen, was er spricht.
Andere wie in China.
Ach, sowieso.
Egal in welcher Sprache.
Richtig. Und mit wem dann auch noch. Der Bruder von Marco Arnautovic, Daniel, hat ja dementiert, er ist auch sein Manager und er ist ja immerhin für 25 Millionen nach Shanghai von West Ham gegangen. Also die haben einen Haufen Kohle für ihn bezahlt. Die werden ihn auch nicht so leicht rauslassen aus dem Vertrag.
Ich meine, erstens einmal, sein Bruder, der Daniel, was soll der jetzt sonst machen? Der muss es dementieren. Und B, natürlich, die Chinesen wollen so viel Kohle als möglich zurückhaben, weil wenn man die chinesischen Verantwortlichen im Fußball kennt, die werden sicher keinen Euro verschenken und die werden bis zum Schluss mit den Leuten aus Italien verhandeln und da werden sicherlich noch einige schlaflose Nächte sein, aber schlussendlich glaube ich, werden sie auch dann sich einig werden, weil auch die Chinesen sind ja jetzt nicht mehr bereit, diese astronomischen Summen zu zahlen, auch vom Gehalt her. Und werden am Ende des Tages froh sein, wenn er dann vielleicht der Transfer nach Europa über die Bühne gegangen ist.
Da spielt er dann wieder gegen größere Gegner.
Genau.
Ja, wir werden's sehen. Also du sagst für die Nationalmannschaft, der ist auf jeden Fall gut. Wie ist das bei Marcel Sabitzer? Das ist ja immer so dieser Punkt, ein Jahr vor Vertragsende geht's immer darum, verkauft man den Spieler noch, weil dann kann man natürlich das große Geld machen. Der ist im Gespräch bei Tottenham, bei AS Roma, beim AC Milan.
Ja, also das darf man jetzt nicht wundern. Er hat eine Riesensaison gespielt bei RB Leipzig, ist dort auch Kapitän und Führungsspieler. Und glaube, er hat sich jetzt so konsolidiert, auch menschlich und so wie er spricht, dass er wirklich bereit ist, auch für einen größeren internationalen Club zu spielen. Und ich glaube, er wird realistischerweise sehr viele Interessenten haben, die nicht nur Fake News sein werden, sondern die ja wirklich sich mit einem Transfer-Sabitzer beschäftigen. Unter anderem wird sehr oft Mourinho erwähnt und ich glaube, da ist sicher was dahinter, weil der wollte
ja, der ist ein Fan von ihm, hat er gesagt.
Tottenham
ja.
Und ja, jetzt genau. Nach Rom. Ja. Also ich glaube, der ist sicher ein begehrter Spieler.
Mhm. Der hat sich schon entwickelt, oder? Es ist so ein richtiger Führungsspieler geworden. Marcel Sabitzer hat sich wirklich großartig entwickelt. Hat man auch das Gefühl gehabt im Nationalteam jetzt.
Jetzt hat man schon das Gefühl gehabt bei Red Bull Leipzig. Ne? Also ich finde, da hat er ja in Wirklichkeit eine der tragenden Rollen dieser Mannschaft gespielt, die ja bis kurz vor Schluss in der Meisterschaft die Bayern gefordert haben. Und da hat man schon gesehen, dass er ein wirklich guter Spielmacher ist mit einem wahnsinnigen Schuss. Also da gibt's halt diese Schüsse von ihm, die dann so abbiegen in der Mitte irgendwie, also mit viele Fee dann sich ins Tor noch hineinziehen und die für die Tormänner wirklich unangenehm sind. Und ich hätte eigentlich hinschießen lassen bei diesem einen Freistoß, den wir da hatten an der Strafraum.
Wo dann Alaba
gegen Italien, wo Alaba geschossen hat, gut geschossen hat, knapp übers Tor geschossen hat. Aber da Sabitzer bringt ein bisschen mehr Effekt auf den Ball, weil natürlich, wenn man so knapp am Strafraum ist, muss sich der Ball wieder runtersenken hinter der Mauer.
Ja, das ist dann wahrscheinlich Kapitänssache, oder? Wenn er so kurz vor Schluss dann...
Ja, das ist, wie gesagt, Alaba ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern, was Freistöße betrifft. Also man hätte es ihm schon zutrauen.
Das wäre er
nicht. Ja, da haben wir schon andere Sorgen gehabt, aber wer soll überhaupt schießen? Florian Grillitsch ist angeblich bei den Bayern im Gespräch, da ist er sein Ex-Trainer Julian Nagelsmann. Mal schauen, wäre natürlich eine tolle Sache. Ne?
Ja, es war also für unser Spiel was total gut, dass Florian Grillitsch in die Mannschaft gekommen ist.
Ja, weil hat sich ja selbst eingefordert.
Ja, und das hat er dann auch bewiesen, dass er es zu Recht gemacht hat, weil er ist ein großartiger Spieler, hat eine hervorragende Technik und vor allem eine sehr, sehr gute Übersicht. Ja. Mhm. Und auf der Position, wo er spielt, enorm wichtig. Ja.
Alexander Dragovic, der hat schon gewechselt, der ist jetzt bei Roter Stern Belgrad. Mal schauen, der war bei Leverkusen natürlich nicht immer in der Starting 11. Und Christoph Baumgartner, der hat erst verlängert bis 2025, hat aber eine Aufstiegsklausel. Und den kann man sich reißen, oder? Der ist 21, da kann man ein paar Millionen investieren.
In einer der Shootingstars, finde ich, in unserem Team gewesen. Und das hat ganz Europa gesehen.
Bei Xaver Schlager ist es auch noch so. Und Sascha Kalajdzic vielleicht. Die könnten auch noch. Also so gesehen hat sich das schon ausgezahlt.
Wobei, man muss eines festhalten, Uli, einen hast du vergessen, der hat wirklich auch eine überragende EM gespielt, zusammen mit Alexander Dragovic, die beiden Innenverteidiger, die Österreicher waren, Martin Hintek und Alexander Dragovic, also die waren wirklich allererste Sahne, die beiden haben.
Aber gut, mich würde das interessieren, du bist der Profi. Wenn wir über Grillitsch zum Beispiel reden und Bayern München und vielleicht auch Kalajdzic, sollen die jetzt zu einem wirklich so großen Club gehen? Da sitzen sie wahrscheinlich 80% auf der Ersatzbank. Ist das für die Entwicklung des Spielers gut? Oder würdest du empfehlen, so einen Top-Club zwar, aber nicht so einen wie Bayern München, wo er nie zu spielen kommt? Also was ist für die Entwicklung des Spielers aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, die Entwicklung von Kalajdzic ist, jetzt wäre es auf alle Fälle wichtig, dass er im zweiten Jahr das bei Stuttgart bestätigt. Also von rein sportlicher Sicht würde ich in Stuttgart bleiben, wenn ich Kalajdzic bin. Ich weiß schon, in der heutigen Zeit ist das alles Makulatur, weil es geht grundsätzlich um die Kohle und um nichts anderes. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, aber rein sportlich wäre es für ihn besser, er würde dort bleiben. Bei Grillitsch, der ist jetzt 2-3 Jahre dort. Und Grillitsch, muss man sagen, man weiß nicht, wie ernsthaft Bayern diesen Transfer vorantreibt.
Naja, wenn der Trainer dort ist, das könnte schon
aber
sein.
Aber sie haben auf der Position so viel Klasse-Leute, dass dann das passieren könnte, was du sagst, Richard. Also ich würde jetzt noch einen Zwischenschritt einschalten. Er könnte gehen von Hoffenheim zu einem besseren Club, so der zwischen Hoffenheim und Bayern München ist. Ja, vielleicht Deutschland in der, dass man ungefähr versteht, was ich meine. Vielleicht der nächste Schritt RB Leipzig, ja, zum Beispiel. Ja, also deutsche Spitzenmannschaft, die wieder näher dran sind an Bayern. Und wenn er dort sich konsolidiert in ein, zwei Jahren, er ist ja auch noch relativ jung, dann kann er den nächsten Schritt, den ganz großen, gehen. Ja, aber wichtig ist für diese Jungs alle, dass sie weiterhin spielen. Ja, nicht, ich gehe zum Verein des Geldes wegen und dann sitze ich ein Jahr auf der Bank. Das ist nicht förderlich für die Karriere, für die sportliche Karriere.
Hm. Richard, wie kompliziert ist es eigentlich während so einer Euro mit Nachspielzeit, mit Elfmeterschießen, mit ich weiß nicht was, wo das erst um Mitternacht zu Ende ist, eine Tageszeitung herauszubringen?
Ja, es ist die Hölle. Es ist die Hölle, weil du natürlich möglichst vielen Lesern unseres Kurier die Möglichkeit geben willst, den aktuellen Spielbericht noch zu lesen. Und da ist einmal die Verlängerung des Elferschießen prinzipiell der Feind.
Ja, weil du weißt ja nicht, wer gewinnt.
Weil es immer später wird und du weißt nicht, wer gewinnt, so wie gestern. Allerdings gibt es natürlich auch die Notwendigkeit, irgendwann muss man drucken, damit die Zeitung in der Früh auch beim Leser ist. Ja? Das heißt, unsere Wiener Leser und die rund um Wien in Niederösterreich wohnen, die kriegen noch die wirklichen Late-Night-Spiele samt Verlängerung und Elfmeterschießen aktuell in die Zeitung rein. In Vorarlberg tut man schon schwerer, ne? wenn man dort dann auch noch die Zeitung hinbringen muss. Aber dafür haben wir ja Kurier.at, unser Online-Portal. Dort ist immer alles aktuell mit Live-Ticker und ersten Statements und so weiter. Also wenn man top informiert sein will, Kurier.at ist eine nicht nur gute Alternative, würde ich sagen.
Kurier.at/Euro, da gibt es natürlich alle News und man kann sich auch so einen Push-Dienst einrichten, wo man bei jedem Tor,
jedes Tor
verständigt wird.
Bekommt man
also
dann,
bekommt
ist
man ein Signal. Das hat gestern dann ordentlich gescheppert,
ne? Am Handy bei beiden Spielen, ja.
Gemütliche Einschläge am Ende.
Bei uns können Sie eine Kurier-Fanbox gewinnen mit Fan-Trikot, Trinkflasche, ein paar Überraschungen, eine Flasche Bier unter anderem. Heute wollen wir von Ihnen wissen, seit wann spielen denn 24 Mannschaften bei der Fußball-EM-Endrunde mit? Ist das A seit 2008, B seit 2012, C seit 2016 oder D seit 2020 beziehungsweise 2021? Ihre Antwort, die mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier im Betreff Quizfrage 19 haben wir schon. Der Gewinner wird dann morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben und per Mail verständigt. Wir reden dann in der zweiten Hälfte über diese irrsinnig vielen Tore von gestern, über die gestrigen beiden Achtelfinale. Wir freuen uns, wenn Sie dranbleiben. Wir gehen nur in eine kurze Werbepause.
Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf kurier.at/Podcast-Umfrage gehen und ein paar schnelle Fragen beantworten. Vielen Dank für eure Hilfe.
Willkommen zurück bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier, mit unseren heutigen Gästen, Experte Kurt Gager und der stellvertretende Chefredakteur des Kurier, Richard Grasl. Ja, was war das bitte gestern für ein Spieltag, oder? Es beginnt mit der Partie Kroatien gegen Spanien in Kopenhagen und offensichtlich gibt es auch in Dänemark Lockerungen, denn 25.000 dürfen ins Stadion. Die Spanier, die sind schon voll gestartet, haben wie immer viele Chancen gehabt, treffen aber vorerst nicht. Das war auch wie immer bis jetzt, aber dann spielt Petri den Ball zurück und der spanische Torwart Unai Simon fälscht nur ab und kann dann nur hilflos zuschauen, wie der Ball ins Tor kullert. Vollkommen gegen den Spielverlauf gehen die Kroaten 1-0 in Führung. Ein kurioses Tor. Die Tormänner sind ja bis jetzt schon ein paar Mal im Fokus gewesen bei dieser EM. Es gibt insgesamt schon 9 Gegentore. 9 Gegentore, das gab es in allen bisherigen Euros zusammen. Warum passiert das?
Naja, gestern, das war so der Klassiker im Fußball, ne? Da ein vermeintlich leichter Rückpass und der Tormann sich schon total sicher und denkt schon ein, zwei Züge voraus, ja?
Also Rohrspieler
ist mit dem Kopf schon, wenn man schaut, schon das ganze Spielfeld in Übersicht und den Ball gar nicht mehr beobachtet, weil das für ihn ja ganz normal ist, diesen Ball zu stoppen. Und auf einmal merkt er, hoppala, der Ball ist nicht da, wo
aber
ist der?
Aber gut, man sagt doch, als Verteidiger passt man nie aufs Tor zurück, sondern immer daneben.
Genau, richtig,
damit
das habe ich auch gedacht.
Du bist der Verteidiger.
Genau. Ja, das stimmt, aber du musst ja schon von wo der Spanier zurückgepasst hat.
Das war ein Mittelfeld.
Ja. Daher glaubst du, du musst also, ein Stück Brot nachwerfen,
ja,
dass du überhaupt bis zum Tor kommst.
Der war ja wirklich von 30, zwischen 30 und 40 Meter war kein gegnerischer Spieler. Also da war wirklich ein, zwei Züge vorausgedacht und das ist leider dann in die Hosen gegangen, wie man so schön sagt, und er war der Leidtragende, nicht? Aber er hat's dann, muss man fairerweise sagen, noch das ein oder andere Mal wieder gut gemacht,
weil
hat dann wirklich fantastisch gehalten, genau. Und
aber generell diese Eigentore, das gab's ja wirklich noch nie.
Ja, es waren schon ein paar Unglückliche auch dabei, nicht? Aber zum Beispiel, Wenn ich mich jetzt erinnere, beim Eröffnungsspiel, das eine Eigentor, wo ein Pass kommt von der Seite irrsinnig scharf, wie also geschossen im Wahrheit, ja. Und da kannst du als Verteidiger dann oft gar nicht mehr ausweichen. Also, ja.
Ist das vielleicht der Grund?
Der rutschen sieben Spieler.
Ja, natürlich auch. Ja. Das ist einfach ein Schuss vor das Tor. Und letztendlich, wenn es nur ein gegnerischer Spieler abfälscht, den Ball, ist schon geholfen.
Also vielleicht im Tempo des Spiels geschuldet.
Man muss halt schauen, wie viele Tore umgekehrt so verhindert werden, weil da auch so resolut hineingegangen wird und dann passiert es halt das eine oder andere Mal, dass er halt dann unglücklich reingeht. Aber sie würden es nicht machen, glaube ich, wenn es nicht in Summe unter dem Strich sich auszahlen wird.
Ja, und wir hatten einen Tormann ja hier, Wolfgang Knaller, und der hat gesagt, mittlerweile, das hat sich sehr verändert, die Tormänner, die sind einfach Feldspieler mit Handschuhen. Also das ist jetzt nicht mehr so wie früher, wo man sagt, um Gottes Willen, ja, nicht zurückspielen, weil sowas kann immer passieren.
Genau, so. Ja. Das ist eine perfekte Beschreibung.
Also ein Ausflug in die Vergangenheit vielleicht. Kurz vor der Pause trifft Spanien zum Ausgleich. Pausenstand ist dann 1:1 und nach der Pause geht Spanien durch Azpilicueta per Kopf in Führung. Das 1:3 ist dann ein wenig kurios. Jeder nützt eine kurze Unterbrechung. Einer hat noch eine Flasche in der Hand von den Kroaten. Und der Schiedsrichter gibt den Ball frei und Ferran Torres trifft. War ein bisschen kurios. Nach einem Gestocher im Strafraum der Spanier steht es dann plötzlich nur noch 2:3. Der Ball war nur knapp hinter der Linie. Aber der Schiedsrichter hat sofort gedeutet, Tor, denn er hatte so eine Uhr am Handgelenk und bekommt da ein
Wembley
Signal.
Ist
genau. Kein Wembley-Tor.
Berechtigt, es war ein Tor.
Ja, es war ein Tor. Also der Ball war mit vollem Umfang hinter der Linie. Es ist dann noch schlimmer gekommen für die Spanier, denn Mario Basalic gleicht aus 3:3. Und damit hatten wir eine Verlängerung. Das kennen wir ja schon vom Österreich-Italien-Spiel. Schon in der ersten Hälfte der Nachspielzeit gab es 2 Tore für Spanien. Die sind dann so richtig in Fahrt gekommen durch den bisherigen Chancentod Alvaro Morata und Mikel Oyarzabal. Diesmal lassen sich die Spanier dann den 2-Tore-Vorsprung Gott sei Dank nicht mehr nehmen. 3:5. Für die Spanier und die sind damit im Viertelfinale. Mich freut das ja immer, wenn so ein Tormann so einen Fehler macht und dann gewinnt die Mannschaft noch, denke ich mir, sonst der Arme, der muss man ja dann die Schuhbänder wegnehmen.
Das ist jetzt aus spanischer Sicht, das glaubst du, was die Kroaten sich denken.
Naja, natürlich, du hast ja dann kein Tor geschossen, das ist ja passiert.
Trotzdem, die Kroaten haben eine super Partie gestern gespielt.
Absolut.
Und haben sich da wirklich erholt von dieser von diesem 1:3 Rückstand und hätten sich es genauso verdient zu gewinnen.
Ja, wobei man dazu erwähnen muss, die hatten im Vorfeld schon 2 wichtige Spieler verloren, ne? Mit Perisic und Lovric.
Ja,
das sind schon 2 Eckpfeiler in dieser Mannschaft. Und Kroatien ist jetzt auch nicht so übersät mit Topspielern und die 2 sind wirklich abgegangen. Nicht?
Also, aber 8 Tore.
Ja, für uns als neutraler
Zuschauer in dem Fall.
Sensationell. Ja.
Interessant war, dass die 2 Spiele dann ähnlich verlaufen sind. Ne? Der Außenseiter geht 1:0 in Führung, dann geht der Favorit 3:1 in Führung und dann kommen die Außenseiter nochmal zurück, wie die Schweiz gestern, und dann steht plötzlich 3:3. Also das habe ich überhaupt noch nie erlebt bei einer großen...
Das ist ja, du hast gesehen, die Kroaten bekommen ihre zweite Chance, im Spiel, konnten sie dann leider für ihnen nicht nützen und in der anderen Partie. Die Schweizer haben dann auch ihre zweite Chance bekommen.
Den Elfmeter vergeben.
Sind dann...
Ja, das
haben
besprechen
das
wir natürlich noch genau.
Genützt.
Ich möchte noch vorher auf Alvaro Morata. Der ist ja wirklich gewesen das Sensenmann der Großchancen bisher in diesem Turnier. Hat zwar Tore gemacht, aber er hat unglaublich viele wirklich versemmelt. Der hat Morddrohungen bekommen. Und dass man dann da diesen Druck standhält, oder? Das ist schon auch größer.
Außergewöhnlich, nicht? Und wenn man... Niemand, glaube ich, der normal denkt, kann sich vorstellen, weil einer eine Torchance ergibt, dass deswegen Morddrohungen
kommt. Ja, für
die
Spanien ist das also vielleicht da sogar öfter
sieht,
der Fall. Ja,
sieht
weil
man
das
ja,
so emotional ja, im Fußball es ist. Dass
auch
da
das kann man nicht jetzt mit der spanischen Euphorie begründen. Ja, genau. Es gibt leider zu viele Idioten auf dieser Welt, ja, weil das kannst du ja mit nichts rechtfertigen. Ja.
Das ist eine schöne Analyse. Die Spanier haben übrigens was Nettes gemacht, finde ich. Sie wollten sich bei den 3 Zeugwarten bedanken und haben selber einmal aufgeräumt nach dem Training. Dann sind sie Spalier gestanden und dann gab es am Rasen spanischen Schinken und Salami. Das ist doch eine nette Geste, oder? Da weiß man dann, der Teamgeist bei den Spaniern, das dürfte in Ordnung sein. Was meinst du?
Ich finde generell, dass es bei dieser Euro unheimlich in Wirklichkeit fair und also kameradschaftlich kann man im Spitzensport nicht sagen, aber auch wie die Italiener sich uns gegenüber verhalten haben nach dem 2:1.
Naja, wenn ich gewinne, bin ich aus.
Ich glaube, es sind die Kicker auch wieder froh, dass sie in vollen Stadien spielen können. Ich glaube, die sind auf so happy Fall. Und ehrlich gesagt, ich bin auch happy, wenn ich zu Hause sitze und mir das Spiel anschaue und man hört wieder den Fan.
Aber es ist wirklich ein respektvoller Umgang. Ja. Das, glaube ich, muss man da wirklich einfließen lassen.
Naja, mittlerweile kennen sich die ja aus den diversen Ligen. Spielen jeder alle. Wechselt tausendmal.
Ja,
jeder
genau.
Sie ist heute bei England gegen Deutschland ein bisschen anders. Ja.
Das könnte sein.
Heute ist die Schlacht von Britannien.
Besprechen wir natürlich auch noch gleich. Dann kam, ihr habt es schon ein bisschen erwähnt, das Abendspiel. Didier Deschamps, der hat im Vorfeld gesagt, fand ich schon interessant, die Gruppe zu gewinnen, das war das Wichtigste. Das haben wir jetzt geschafft. Jetzt startet quasi ein neuer Wettbewerb. Hat er deswegen umgestellt? Er hat ja umgestellt von Vierer- auf Dreierkette. Denkt man sich in der Gruppenphase, da zählt wirklich jeder Punkt. Da muss ich ein bisschen auf Sicherheit spielen, oder was denkst du?
Naja, vorerst einmal, er hat nicht Unrecht. Ja. Also die Gruppenphase ist quasi in so einem Turnier ein eigener Bewerb und dann kommen die K.O.-Spiele.
Ja. Und überhaupt mit dieser Todesgruppe F, da hat er sich vielleicht gedacht,
genau.
Jeder Punkt
mit
auch
Deutschland,
einmal
Portugal, ne, da weißt du ja als Weltmeister nicht, wie du dran bist. Mhm. Ja. Und natürlich... Heutzutage werden die Gegner zerlegt in alle Bestandteile, ja. Und der wird sich schon was dabei gedacht haben, dass er von Vier- auf Dreierkette umgestellt hat. Aber man muss auch nach diesem Spiel sagen, das war die Achillesferse.
Wie sind die Hose gegangen?
Ich glaube, nach dieser Todesgruppe mit Portugal, mit Deutschland und den sehr starken Ungarn, es war vielleicht trotzdem so im Hinterkopf, haben es 10% vielleicht ein wenig nachgelassen. Sie haben sich doch, das haben wir.
Da haben wir die Todesgruppe überstanden.
Irgendwie den Gruppensieg geholt. Und im Spitzensport reicht es, glaube ich, wenn du nicht 100%ig oder 120%ig bei der Sache bist. Und nach dem 3:1, wie der Pogba sich da abfeiern hat lassen, sein Tänzchen gemacht hat, da waren's eigentlich, glaube ich, nicht mehr 100%ig bei der Sache. Und das reicht und dann bist
du
schon...
Mhm. Aber Richard, du musst dir vorstellen, du bist der regierende Weltmeister. Ja? Du bist in Wahrheit in diesem Spiel weg, weil wenn die Schweizer den Elfer verwerten zum 2:0... bist du mit einem Bein schon draußen.
So. Ja, und dann haben sie es gedreht.
Verschossen und kurze Zeit darauf steht es 2:1 einmal. Ja? Und dann fangen die drei vorne, Mbappé, Griezmann und Benzema zum Zaubern an, 3:1. Also zwei und dann der Schuss von Pogba.
Benzema hat, glaube ich, 2 Minuten gebraucht, um 2 Tore zu erzielen. Also das war die große Phase. Dann der Pogba mit diesem wunderschönen Tor, oder? 3:1 und da hat man eigentlich geglaubt, also alle, die Partie ist zu Ende.
Wie man so schön sagt, Le Bleu hat sich gestern selbst rausgekickt.
Ich glaube, das wird 4:1, 5:1 ausgehen, dass
genau.
Die wirklich drüber
so haben die dann auch die Spiel, weil sie das auch geglaubt haben.
Und Mbappé, genauso wie die Abwehrkette, die waren da plötzlich nur mehr zu zweit hinten beim Ausgleichstor.
Dann nimmt den Anschlusstreffer von Seferovic von 3 Meter unbedrängt eingeköpft. Das ist ja normal nicht möglich.
Also Seferovic und Gavranovic haben dann getroffen noch und damit waren die Schweizer in der Verlängerung und da gab es zwar Chancen in der Verlängerung, aber keine Tore und das heißt Elfmeterschießen, das Duell Jan Sommer gegen Hugo Lloris und ausgerechnet der Superstar Kylian Mbappé verschießt als letzter Schütze der Franzosen. Und Jan Sommer hält und damit ist das Sommermärchen dieser Euro schon perfekt, oder? Sind die Schweizer jetzt in so einer Euphorie?
Ja, die Schweizer haben auf alle Fälle bis jetzt ein Sommermärchen geschrieben, ja. Und wenn man das Partie gestern verfolgt hat mit dieser Dramatik pur, dann kann es ja nur so mehr sein. Letzter Elfmeter, entscheidender, Mbappé tritt an und er verschießt und Sommer hält. Das war ja der I-Punkt auf diese Partie drauf, weil es ist wirklich schade, wenn man Fußball begeistert ist und man hätte diese Partie versäumt. Das wäre wirklich schade gewesen.
Ich muss sagen, die sind als Dritter nur aufgestiegen, die Schweizer.
Ja.
Die waren fast draußen in der Vorrunde, sondern haben nur durch ein paar andere Spiele in anderen Gruppen gerade noch den Aufstieg geschafft. Und umso schöner ist es dann, glaube ich, wenn es den Weltmeister auch noch rausschlägt. Ich meine, Mbappé hat das ganze Turnier noch kein Tor geschossen, hat in Wirklichkeit auch nicht wirklich viele Torchancen bis jetzt gehabt. Den als allerletzten Schützen aufzustellen, ist mutig. Um es so zu sagen.
Aber da gehen die Spieler ja auch selber hin, oder? Und sagen, komm, ich schieß den letzten, weil mir ist wurscht, ich habe die Nerven.
Natürlich, nicht? Ich meine, Mbappé ist jetzt sicher so ein Spieler vom Selbstvertrauen, der sicher zum Trainer gesagt hat, hey, komm, ich schieß den letzten, weil ich mache ihn sicher rein. Aber natürlich, da gibt's noch den gegnerischen Torwart und der hat vielleicht was dagegen.
Ja, man hätte ja gedacht, nachdem wie die Elfmeterquote bisher war von den Treffern, hat man gedacht, nach drei Elfmetern für jede Mannschaft ist das Elfmeterschießen Geschichte und irgendeiner hat halt einmal mehr getroffen.
Aber wobei man aber sagen muss, die ersten 9, 5 von den Schweizern und 4 von den Franzosen haben fantastisch geschossen.
Ja, Pogba ins Kreuzeck.
Dieser Druck, psychischer Druck, dann 120 Minuten in den Beinen. Und dann gehst du dort noch hin und du weißt, um was es geht. Und die haben perfekt geschossen. Ja.
Also wir haben ein kurierinternes Tippspiel für die Euro und so wie viele übrigens auf Europameister Frankreich und Torschützenkönig Mbappé getippt. Mhm. Das hat sich durch einen einzigen Schuss erledigt gestern.
Ja, weder noch.
Ja. Leider nein. Okay.
So schnell können Entscheidungen fallen.
Genau.
Nicht nur beim Kurier. Jan Sommer, was ist denn das für eine Geschichte? Der fliegt zwischen ersten und zweiten Gruppenspiel nach Hause, weil er zum zweiten Mal Vater wird, kommt wieder zurück. Jeder denkt sich, den kannst du jetzt nicht mehr verwenden, weil der ist jetzt irgendwie ganz, ganz woanders mit den Gedanken und hat dann so eine Leistung und hält auch noch diesen letzten Elfmeter.
Naja, weil so kann man sich täuschen, nicht? Der kommt zurück, vollgepumpt mit Adrenalin, ist Vater geworden, Jungvater und verhilft seiner Mannschaft zur absoluten Top-Sensation.
Das sind die Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
Absolut.
Ja. Ist ein sogenannter Stehsatz, aber der stimmt.
Der stimmt.
2 Euro
in Schweiz. Ich hätte Herbert Blaschke sagen können, im ORF.
Vielleicht war auch schon bei den Franzosen, gab es ja da schon bevor dem ersten Gruppenspiel war das, glaube ich, noch das so ein Kindergartenthema. Der Giroud hat sich beschwert, der Mbappé spielt ihm den Ball im Training nicht hin. Kann sowas auch? Spricht das nicht für einen optimalen Teamgeist, sage ich jetzt mal?
Naja, da kommen die Superstars aus aller Welt zusammen, sind alles irgendwelche Alpha-Tiere natürlich. Ich finde das ja sowieso immer die große Kunst eines Trainers und vielleicht auch eines Mannschaftskollektivs, wie es da so bei solchen Weltstars dann irgendwie auch ruhig bleibt im Team, weil das da irgendwie dem einen oder anderen das eine nicht passt, das kann ja vorkommen. Ja, aber dazu gibt es ja den Trainer und den Trainerstab und den Mannschaftsrat, glaube ich, auch dazu.
Ja, du musst diese Ich-AGs unter einen Hut bringen.
Am Schluss gewinnt die beste Mannschaft.
Aber du bist ja auch eine Führungspersönlichkeit. Wie machst du das?
Das ist es genauso bei uns. Natürlich vom Spiel her überhaupt nicht vergleichbar. Aber auch da gibt es natürlich viele, die sagen, ich möchte gern das, ich möchte gern das. Aber schlussendlich muss jeder auf der Position tätig werden, wo man ihn für richtig hält und wo er sich selbst auch motiviert und eine gute Arbeit macht. Und ich glaube, das ist im Sport so, im Beruf so, im Privatleben auch oft so. Und da kann man sich vieles auch abschauen, natürlich.
Du bist stellvertretender Chefredakteur. Das heißt immer so, das klingt so gemütlich. Du wartest mal, bis der Chef nicht da ist. Genau. Und dann nur hat man
so
was zu tun.
Das.
Aber
so
die Wirklichkeit schaut wahrscheinlich anders.
Natürlich, weil wir ja 7 Tage erscheinen und 24 Stunden, 7 Tage in der Woche online sind. Da kann ja die Martina Salomon als Chefredakteurin nicht da immer nur da sein und immer nur am Telefon hängen und sagen, habt ihr das gesehen und vielleicht sollte man den Bericht darüber machen, sondern wir sind ein gutes Kollektiv. Sie ist die Chefredakteurin. Der Gerd Korenschnig und ich sind ihre Stellvertreter. Wir wechseln uns Woche für Woche ab. Einer ist von uns beiden ist dann immer für das Blatt verantwortlich und wir sind ein super eingespieltes Team, eine Dreierkette in der Abwehr und ein guter Sturm, wenn es notwendig ist, nach vorne.
Höchstdorf funktioniert die Dreierkette.
Ja, funktioniert die Dreierkette.
Anders als bei Deschamps, da hat die Dreierkette nicht so. Das ist ja auch so eine Geschichte, die schade ist, oder? Er hätte als erster sowohl Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer, Europameister als Spieler und Europameister als Trainer werden können. Jetzt kann er Urlaub machen.
Ja, das, glaube ich, macht ihm nicht so viel Spaß, dass er jetzt Urlaub macht. Also die ersten paar Tage des Urlaubs werden wahrscheinlich eher mit Selbstzweifeln.
Aber man muss ja sportlich sein, so viele Titel braucht er ja gar nicht.
Ja, der hat schon genug.
Ja.
Trauen wir den Schweizern jetzt noch mehr zu? Also die haben ja kommen jetzt gegen die Spanier.
Ja, also absolut. Also, wenn ich spanischer Teamchef wäre, würde mir jetzt schon mit den Schweizern befassen. Weil du kannst dir ja vorstellen, mit welcher Brust die da ins Spiel gehen. Und das ist wirklich eine verschworene Truppe jetzt. Und also das Spiel ist sicherlich komplett offen. Nicht? Das gibt's keinen Favoriten. Auch wenn jetzt viele sagen werden, die Spanier aufgrund ihrer Tradition, na nur na.
Aber von der Tradition kannst du dir nichts kaufen. Aus meiner Sicht eher.
Ja, aber sie sind Weltmeister geworden. Ja. Und die Schweizer haben ja jetzt in dem Sinn noch keinen Titel international, so wie heute die Österreicher. Und deswegen sind diese Mannschaften oder diese Nationen immer als Favorit gereiht. Aber diesmal, also Ich glaube, also kein Fußball-Experte würde jetzt sagen, da kann man die Spanier bevorzugen. Never.
Kann man nicht mehr.
Nein, aber die egalisieren das auf eine andere Art. Das, was die Spanier vielleicht mit ihren Ballbesitzspielern jetzt wirklich vollendet haben, aber da haben die ein ganz anderes Herz und einen Einsatz und ein Kollektiv. Das muss das schlagen. Die müssen die Schweizer schlagen. Das schauen wir sie an.
Also die Schweizer haben ja auch sehr viele Legionäre. Also das ist... Die Natti, wie sie heißt, ist ja ausgestattet mit einem ganzen Haufen von Legionären. Aber wir haben gesehen, durch die Schweizer hat das so ein bisschen Mut gemacht, auch für Österreich, dass diese Underdogs durchaus bei der Euro Chancen haben. Also wir haben es bei Ungarn gesehen, so wie du gesagt hast.
Tschechien.
Die haben uns überrascht. Tschechien hat uns überrascht. Ja. Schaut, dass wir es nicht auch geschafft haben, oder ist das nicht...
Das ist jetzt eben die unsere Herausforderung für die Zukunft, dass wir uns, wie der Richard schon vorher gesagt hat, nicht oft kleiner machen, als wir sind. Wir haben eine hervorragende Nationalmannschaft. Wir haben Nationalspieler, die in den besten Ligen der Welt spielen. Und das sind Tatsachen, das sind Fakten. Und die müssen wir in der nächsten Zeit, der nächsten Qualifikation einfließen lassen. Und dann braucht man nicht sagen, ja, wir sind... Das kleine Österreich, Belgien ist auch nicht
Belgien. Klar. Ich wollte gerade sagen,
Belgien ist auch nicht größer als wir. Ja.
Es ist nicht größer als wir und
sind die Nummer eins. Sind die Nummer eins
der Welt. Aber flacher, mehr Platz für Fußballplätze.
Ja, daran wird sich scheitern. Fußballplätze gibt es auch
nicht. Wir sind wie im Skifahren besser als die Belgier.
Das hoffe ich. Aber hat es auch schon gegeben. Dass ich da... Und ich erinnere mich, ich bin überhaupt niemand, der gerne so mit historischen Duellen, aber es gab ein Spiel, die Schweiz gegen Spanien, das war das erste Gruppenspiel bei der WM 2010 in Südafrika. Und da haben die Schweizer gewonnen gegen die Spanier.
Genau.
Ich glaube, die Spanier hatten 85% Ballbesitz und trotzdem stand es irgendwie 1-0 und das haben sie dann durchgehalten und haben die Spanier besiegt.
Und die Spanier sind Weltmeister geworden.
Die Spanier sind dann 2010. Weltmeister geworden, genau. Also das, die Schweiz weiß zumindest schon.
Also ich würde jetzt auch bei dieser Europameisterschaft überhaupt nicht ausschließen, dass nicht ein sogenannter Underdog-Europameister wird, wie wir schon das eine oder andere Mal gehabt haben, mit Griechenland, mit Dänemark, würde ich bei dieser eben nicht ausschließen. Weil wenn man sich
Dänemark,
das zweite Duell anschaut, da kommen Mannschaften, die sind jetzt nicht so weltberühmt, aber die haben Qualität. Bumm.
Heute Abend dafür ein weltberühmtes Duell. Der Schlager um 18 Uhr, England gegen Deutschland im Wembley-Stadion. Die Engländer gehen ungeschlagen in dieses Achtelfinale, haben nur gegen die Schotten unentschieden gespielt. Im ersten Spiel die Kroaten und im letzten die Tschechen jeweils 1-0 besiegt. Allerdings seit 1975, da sind wir wieder bei der Historie, haben die Swiss Lions kein Heimspiel mehr gegen das deutsche Nationalteam mehr gewonnen. Und die Deutschen, die haben halt in der Gruppe F, in der Todesgruppe, schon alles erlebt. Eine Niederlage gegen Frankreich, einen Sieg gegen Portugal und ein Unentschieden. Und das nur mit Glück in letzter Minute gegen die Ungarn. Jetzt sind die zuletzt angeschlagenen, Gündogan und Antonio Rüdiger, der hat eine Erkältung. Die konnten mitreisen, mal schauen, ob sie in der Anfangsformation zu finden wären. Das ist, glaube ich, noch fraglich. Ein besonderes Spiel ist es für Musiala. Der ist ja in Deutschland geboren, aber lebt in England. Und Jogi Löw hat gesagt, wenn er eingewechselt wird und er trifft nicht, schicken wir ihn gleich wieder zurück nach England. Jogi Löw auf einmal so der Schmähbruder.
Ja, zum Schluss vielleicht wieder lustig. Sonst hat sich der Schmäh, glaube ich, ein bisschen in Grenzen gehalten von Jogi Löw. Aber was auffällt, die Engländer sind ein bisschen in der Chancenverwertung derzeit wirklich schwach. Zwei Tore in drei Spielen, das ist für eine offensiv ausgerichtete Mannschaft wie England an und für sich ein Skandal.
Mhm. Die haben ja wirklich, also Premier League ist ja momentan top. Wir hatten ein rein englisches Champions League Finale. Da spielen zwar nicht nur Engländer natürlich, aber doch sehr viele. Traust du den Engländern zu, dass sie gegen die Deutschen gewinnen?
Ja, das Spiel ist natürlich ein Spezifikum, nicht? Aber noch einmal zu den Engländern zurück. Natürlich, die haben jetzt ein Problem mit Harry Kane, weil der momentan nicht trifft und das ist natürlich vor dem Tor Qualitätsverlust. Aber das kann ich heute am Abend schon wieder anders aussehen. Ja, zum Spiel heute selber. Die Deutschen sind momentan wirklich schwer zum erklären. Ja. Die haben die Todesgruppe mit Mühe und Not überlebt. Und ist jetzt so, dass sie das letzte Spiel gegen die Ungarn schlecht gespielt haben. Und aber wir kennen alle die Deutschen, es kann heute ganz anders aussehen. Und wenn man jemand von den großen Nationen es zutrauen kann, dass wirklich wer aufsteht. Das sind es wirklich die Deutschen. Mhm. Ja.
Die Bild-Zeitung titelt heute, lasst euch diese Chance nicht entgehen.
Ist ein bisschen unkreativ, dieser Titel.
Ja, ist ein bisschen unkreativ. Naja, die Bild-Zeitung, mein Gott. Was hat der Kurier heute?
Die Bild-Zeitung ist sonst besser.
Sonst besser. Naja, es könnte auch sein, ist das Jogis letztes Spiel.
Genau, das ist ja die Hauptfrage in Deutschland momentan. Nicht? Ich glaube, wenn man das so liest, da glaubst du ja, viele wären ja froh, wenn das wirklich ihr letztes Spiel heute wäre. Nicht? Ich meine, das wäre ja jetzt nicht im Sinne des Erfolges, nicht für die Deutschen, weil die sind ja trotzdem noch erfolgsverwöhnt. Aber mittlerweile aufgrund des Abschneidens bei der WM in Russland und jetzt der Verlauf der EM, glaube ich, sind jetzt schon sehr viele froh, wenn dann diese Ära zu Ende geht. Die war ja trotzdem erfolgreich mit dem Weltmeistertitel, keine Frage. Aber ich glaube, viele können ihn da an der Outline nicht mehr sehen in Deutschland. Nicht? Das musst du halt als Trainer auch ertragen. Das gehört auch zum Schicksal eines Trainers dazu.
Ja, diesmal gab es wenigstens keine Skandale, hat er nichts geschnuppert oder so. Also,
ja, ab und zu. Aber das kann ja noch kommen.
Ja, noch kommen, wer weiß.
Aber du musst auch einmal rechnen, natürlich als Trainer, du wirst mittlerweile, sind glaube ich zwei Kameras ausschließlich natürlich, auf den Trainer gerichtet. Du bist in Wahrheit ja auch, du kannst überhaupt nichts mehr machen, ohne dass du dann irgendwie vielleicht einmal noch durch den Kakao gezogen wirst. Ja. Es ist...
Irgendwer gräbt dann das Foto aus, wo du gerade so machst, wenn es nicht mehr so läuft, oder, ja.
Ich glaube, diese Mannschaften, alle, inklusive Trainer, Spieler, die sind egal, gar nicht so unglücklich, dass die momentan alle so in einer Blase leben müssen, ne? Weil, wie wir eingangs besprochen haben, dadurch sind natürlich die Meute der Journalisten,
werte Trainer.
Sagst du es Meute? Sagst du es Meute zu den Journalisten?
Naja, aber die treten ja einen zahlreich auf, ne?
Nein, nur von der,
Von der Anzahl her kann man dann schon heute sagen.
Ja, es ist schon schwer. Ne? Normalerweise in der Bild-Zeitung ist gestanden, wenn Thomas Müller mit einer Wimper gezuckt hat. Jetzt kommen die gar nicht dran. Also die müssen sich mit den Geschichten, die im Netz auftauchen, weil es die Spieler selber posten, auf Instagram, auf Facebook, mit dem müssen sie sich zufrieden geben.
Aber man muss sich da wirklich in die Starspieler hineinversetzen. Die haben einen Riesendruck schon am Spielfeld, dass sie ihre Leistungen abrufen können, haben einen Riesendruck von der medialen Öffentlichkeit und dann sind sie auch noch wegen jeder Kleinigkeit, die sie vielleicht irgendwo tun, auch noch unter Druck. Also es gab ja diese Nummer 1 der Damen-Weltrangliste im Tennis, die Naomi Osaka, die gesagt hat, sie zieht sich jetzt zurück vom Turnier in Paris, weil sie diesen medialen Druck und diese Beobachtung auch nicht mehr aushält. Und da muss man, glaube ich, auch einmal irgendwann drüber reden, was hier auf einen Spitzensportverein prasselt medial.
Apropos medial, jetzt haben wir gerade geredet, diese ganzen sozialen Medien, jeder postet selber irgendwas. Es gibt Influencer, es gibt YouTube-Kanäle. Wo siehst du denn die Zukunft so eines Printmediums wie dem Kurier?
Print- und Online-Medium muss ich hier ergänzen, weil Online ist uns mindestens gleich wichtig wie Print. Mhm. Der große Unterschied zwischen sozialen Medien und auch selbsternannten Bloggern ist, dass sozusagen bei uns das ausgebildete Journalisten, Redakteure machen, die recherchieren und nicht irgendwas schreiben, sondern die auch Nachfragen einordnen können. Und das haben wir gerade jetzt, ganz anderes Thema, in der Corona-Krise gemerkt, dass der Zulauf zu traditionellen Medien, wo ich sage, das, was ich hier lese, ob jetzt diese Delta-Variante gefährlicher ist oder ob man ansteckend ist, wenn man geimpft ist, dass das sozusagen wirklich von Profis, die bei anderen Profis nachfragen. Und da geht es ja um Leben und Tod in der Corona-Frage zum Teil. Und da gab es einen enormen Zulauf wieder zu den traditionellen Medien. Und diese Rolle sehe ich auch im Sportjournalismus so, dass man da einfach nicht sozusagen irgendwelche Launen auf Twitter oder auf Instagram oder Facebook los wird oder TikTok mittlerweile, sondern dass es hier quasi eine kuratierte, auch ausgebildete, qualitativ hochwertige Berichterstattung gibt.
Die Wahrheit steht in der Zeitung. Um 21 Uhr gibt's heute das blau-gelbe Duell Schweden gegen die Ukraine in Glasgow. Die Schweden sind ja die Sieger der Gruppe E, haben 2 Siege und ein Unentschieden gegen die Spanier erreichen können. Die Ukrainer kennen wir gut aus unserer Gruppe, aus der Gruppe C. Traut ihr den Ukrainern was zu gegen die Schweden?
Von dem, was sie bis jetzt geleistet haben, eigentlich nein. Aber wir haben es gesehen, es ist alles möglich bei dieser Euro und daher ist auch möglich.
Aber Ukraine gegen Holland war doch ein Top-Spiel, fand ich. Also da haben die Ukrainer wirklich gezeigt, dass sie Fußball spielen.
War wirklich ein Top-Spiel, aber die Holländer sind schon draußen. In der Gruppe der Ukraine ist Österreich schon draußen. Und
war die Gruppe vielleicht gar nicht so gut, kann man sich da fragen.
Naja, sie war schon gut, nicht? Aber Österreich und Holland draußen und wenn man sagt, alle guten Dinge sind drei, dann ist heute Ukraine dran.
Also ich glaube, wenn Frankreich ausgeschieden ist und Deutschland heute ausscheidet gegen England, werden wir auch nicht sagen, die Gruppe F war schlecht.
Nein, das machen wir nicht.
Portugal, Deutschland und Frankreich. Es ist in einem K.O.
Turnier dann einfach ab dem Achtelfinale alles möglich.
Alles ist möglich. Aber jetzt wollen wir, dass ihr tippt, was heute Abend möglich ist.
Also über die Qualität
England
Tipps,
gegen
ich ja schon
Deutschland
gesprochen.
Und Schweden gegen die Ukraine. Gestern wollten wir von Ihnen zu Hause wissen, wer die meisten Tore bei einer EM geschossen hat. Das war natürlich Cristiano Ronaldo. Manfred Burger aus Eisenstadt hat's gewusst und er bekommt eine Kurier-Fanbox-Gratulation. Und heute wollen wir wissen, seit wann spielen 24 Mannschaften bei der Fußball-EM-Runde? Ist das A seit 2008, B 2012, C 2016 oder D 2020 beziehungsweise 2021? Ihre Antwort mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at und im Betreff Quizfrage 19. Und niemand hat gestern beim Tippspiel richtig gespielt. Vorgestern konnte L. Leimer aus Linz die Quizfrage richtig lösen und bekommt auch eine Kurier für M-Box. So, wie habt ihr getippt? Hinschreiben bitte.
Ich habe schon
getippt. Ah, toll. Da, 1 zu was?
1 zu 2.
1 zu 2, ah, da steht's. Und 2 zu 1. Also Schweden genau. Kommt bei dir weiter und die Deutschen. Doch, bei dir.
Schweden habe ich auch. Kommt, 2 zu 0. Die ja, Schweden haben die dieses Schweden? Zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt, sind also wirklich stark. Ich tippe England-Deutschland auf ein 4 zu 1. Ich glaube, dass die deutsche Abwehrkette einfach zu alt und zu schwach ist.
Richard, wie soll das gehen? Du hast mir vorher erzählt, die Engländer schießen keine Tore.
Irgendwann geht auch den Engländern der Knopf auf.
Ah.
Und darum glaube ich, dass das so ist. Außerdem hat England zuletzt beim letzten Spiel bei einer WM gegen Deutschland ist ihnen ein Tor aberkannt worden, das ein eindeutiges Tor war. Lampard überlupfte genau. Neuer, der Ball ist so weit hinter der Linie und das war die Rache für Wembley 1966. Und dieses Mal gibt es diese Torlinientechnik mit der Uhr und dieses Mal wird England einfach...
Also das kann heute definitiv nicht passieren. Ja.
Bitte noch unterschreiben auf unserem Nachspielzeit-Trikot. Ja, das war's schon wieder mit der heutigen Nachspielzeit. Ich danke euch, Richard Grasel und Kurt Gager. Liebe Grüße an Frankie Schinkels. Er hat es leider nicht geschafft, aber auch morgen gibt es eine Nachspielzeit. Dann kommt Handballer Conny Wilczynski und Kurierjournalist Alexander Strecher. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschauen. Schönen Nachmittag.